Heute nehme ich euch mit nach Tokio. Dort besuchen wir Roland Peuger, den einzigen österreichischen Judo-Kampfrichter bei den diesjährigen Paralympischen Spielen. Gemeinsam machen wir eine Tour durch den ehrwürdigen Judo-Tempel Nippon Budokan, schauen uns ein paar Kämpfe an und sprechen über den Job als Kampfrichter. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast Roland Peuger.
Ja, danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich da dabei sein darf.
Wir sitzen da jetzt gerade im Herzen des Judos im Nippon Budokan in Tokio. Ist ein Wahnsinn, die Halle, oder?
Ja, für die Spiele 1964 erbaut, jetzt renoviert und instand gesetzt. Und ja, da hat das Herz des Judo zu schlagen begonnen auf der olympischen Bühne. Und es ist ein ganz großer Wunsch, wahrscheinlich von jedem Judoka hier einmal zu kämpfen, zuzuschauen oder wie es in meinem Fall eben ist, auf der Matte als Kampfrichter zu stehen.
Du hast mir davor eine coole Geschichte erzählt von einem Judoka, der 64 im Schwergewicht gewonnen hat. Magst du uns die Geschichte nochmal erzählen? Ich fand die echt schön.
Ja, es geht um den Anton Gesink, der als Pionier des Judosports in Europa gilt. Der Niederländer hat Weltmeistertitel errungen und war in der Zeit, wo in Tokio 1964 bei den Olympischen Spielen Judo erstmals olympisch wurde, dann der niederländische Vertreter im Schwergewicht und hat den japanischen Kollegen in die Suppe gespuckt, indem er die Goldmedaille dort gewonnen hat. Die Brisanz an der Sache bzw. der Hintergrund der Geschichte, und das ist in sehr, sehr vielen Videos auch zu sehen, nach seinem Triumph noch auf der Matte war sein Team, seine Betreuer, seine Teamkollegen sehr enthusiastisch am Mattenrand und hat gejubelt und er hat sie mit einer einfachen Handbewegung dazu aufgefordert, Respekt zu zollen und hat sich dann dementsprechend, wie es in Japan üblich ist, von allen mit einer tiefen Verbeugung verabschiedet und hat damals die erste olympische Goldmedaille im Schwergewicht im Mutterland des Judo geholt.
Die Musik ist ziemlich laut da, hören wir gerade.
Ja, die japanischen Organisatoren sind akribische Über- und Prober und versuchen nichts dem Zufall zu überlassen und um das Probieren sozusagen oder um vom Probieren abzulenken, haben sie da jetzt ein bisschen Musik eingespielt, die uns da in der Pause begleitet.
Das klingt gut, im Podcast Hintergrundmusik. Wir haben davor schon gesehen, die haben sogar geübt, wenn sich jemand verletzt, zum Abtransportieren. Und wir zwar haben zugeschaut und wir haben uns kurz gedacht, oh je, da hat sich jemand verletzt und dabei war das nur Übung und das haben sie gleich zweimal geübt.
Genau, also wirklich, es wird hier nichts dem Zufall überlassen und wir schauen da runter in die Halle und ich glaube, es sind zurzeit ungefähr 100 freiwillige Helfer da, die sich auf diesen Finalblock heute vorbereiten. Es werden heute ja wieder vier Gewichtsklassen ausgekämpft und in vier Gewichtsklassen die paralympischen Siege ermittelt und wie gesagt, diese 100 Leute freuen sich genauso auf den Finalblock wie wir alle.
Genau, man muss dazu sagen, heute ist der 28. August. Die Folge wird erst später rauskommen, aber wir bleiben bei heute. Was wir auch noch unbedingt von dir wissen möchten, ist, wie war denn jetzt der Eindruck überhaupt von Japan? Nicht nur vom Budokan, sondern von der Einreise, vom Zimmer, der ganze Prozess.
Es war nicht so wie immer. Also ich bin jetzt als Kampfrichter doch schon einige Male hier gewesen.
Fünfmal.
Genau, ja. Also es war ein Kampfrichterseminar und es waren mehrere Kampfrichtereinsätze, wo ich ebenfalls in Tokio bzw. in Osaka als Kampfrichter beim Judo Grand Slam im Einsatz war. Und die Einreise war natürlich besonders. Der Flughafen war leer, es waren die Schlangen für die nicht-olympischen Teilnehmer nicht vorhanden, weil es keine Einreise gibt. Wirklich nur die Businessleute reisen hier nach Japan oder auch von Japan weg. Und die ganzen Prozeduren, die Tests, die Akkreditierung und so weiter. Ja, es hat 4 Stunden in Anspruch genommen nach dem Landen des Flugzeuges, um den Flughafen zu verlassen.
Und sogar 5.
Es ist speziell, aber Olympische Spiele oder in diesem Fall Paralympische Spiele sind speziell und wir alle meine Kollegen und auch die Sportler, ich glaube, dass alle froh sind, dass sich die Organisatoren drüber getraut haben und dass diese Spiele jetzt stattfinden. Das ist, glaube ich, für die Sportwelt immens wichtig.
Wir zwei, wir sind eigentlich Debütanten, oder? Bei Paralympics. Also das ist mein erstes Mal da überhaupt bei den Paralympics und für dich, glaube ich, auch, oder?
Genau, bei den Paralympischen Spielen bin ich das erste Mal dabei. Es ist meine dritte olympische Veranstaltung oder vierte. Bei drei war ich als Kampfrichter schon im Einsatz und 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking war ich als Zuschauer dabei, wie der Lupo Beischer damals die Silbermedaille gewonnen hat für Österreich, auch im Judo bis 60 Kilogramm.
Und das ist jetzt nicht so einfach, da einfach ausgewählt zu werden? Oder wie läuft denn das ab?
Also von den wahrscheinlich 25.000 bis 30.000 Judo-Kampfrichtern, die es auf der Welt gibt, würden sich sehr, sehr viele das wünschen, hier dabei zu sein.
Ich habe gehört, 350 von den knapp 30.000 Kampfrichtern, die sind auch wirklich nur international unterwegs oder dürfen unterwegs sein. Dann gibt es weltweit ca. 5.000 wirkliche Judo-Kampfrichter. 16 davon, die fahren zu den Olympischen Spielen und 12 fahren zu den Paralympics. Habe ich das richtig recherchiert?
Genau so ist es. Es waren 16 Kollegen bei den Olympischen Spielen und wir sind hier 12 aus 12 verschiedenen Ländern. 10 Europäer, ein Japaner und ein Brasilianer. Und ja, wir sind sehr stolz, dass wir hier auf der Matte als unabhängige Kampfrichter unsere Arbeit tun dürfen.
Wie werden das ausgewählt?
Tja, wir waren die letzten 3 Jahre in einem Auswahlprozess. Wir waren zwischen 10 und 15 Turniere im Jahr im Einsatz, wobei bei jedem Turnier jeder Kampf bewertet wurde. Es dann eine Beurteilung gab und am Ende dieser Qualifikationsphase hat es dann eine Liste gegeben, die dann bereinigt wurde. Es gibt einige Nationen, wo 2 Kollegen in dieser engeren Auswahl sind. Und da wurde dann einer ausgewählt und der zweite wurde dann für die Paralympics ausgewählt. Und für einige Kollegen hat es eben leider dann nicht gereicht.
Jetzt einmal eine Frage, hat es jemand aus China geschafft? Die haben ja doch so viele Einwohner und es muss ja schwer sein, da irgendwie unterzukommen. Wenn dann einer vom Land darf, hat es China geschafft mit einem?
Nein.
Das gibt's doch gar nicht, geh bitte.
Nein, im Judo laufen die Uhren etwas anders. Was Kampfrichterei betrifft, haben wirklich die Europäer die Nase vorn. Das heißt, auch von den 16 olympischen Kampfrichtern waren 7, also fast die Hälfte aus Europa. Und eben hier bei den Paralympischen Spielen war die Quote noch höher. Das liegt daran, dass die Europäische Judo-Union, der kontinentale Verband, mit seinen Turnieren auf Europaebene dafür sorgt, dass die Kampfrichter sich stetig auf der Matte weiterbilden können und in Kontinenten wie Amerika oder Panamerika oder auch Asien, wo die Flugrouten, die Entfernungen viel, viel größer sind und es auch nicht solche Turnierserien gibt, da haben die Kampfrichter oft 2, 3, 4 Einsätze pro Jahr und in Europa als Kampfrichter in dieser Größenordnung hat man zwischen 30 und 40 Einsätze im Jahr.
Kann man ein bisschen mehr üben als die anderen.
Genau. Und Übung macht den Meister.
Geübt hast du sicher auch an Hocker, wie wir in Kärnten so schön sagen, oder sehr, sehr viel. Du zählst eigentlich, wenn man das so sieht, zu den Besten der Welt.
Das könnte man so sagen, ja. Also ich war quasi der 9. beste Europäer in der Rangliste der IGF. 7 sind zu den Olympischen Spielen gefahren. Ich durfte mich dann über die Nominierung zu den Paralympics freuen und bin allerdings einer der Jüngsten jetzt hier. Und wer weiß, was da noch kommt im Blick auf 2024 Paris.
Ich habe vergessen nachzuschauen, aber ich glaube, du bist 43. Wenn ich die jetzt nicht mit irgendeinem Athleten, über den ich gerade davor geschrieben habe, verwechseln.
Genau. Geboren 1978, glorreiches Jahr, nicht nur für den Fußball, sondern in dem Fall auch für den Judosport.
Wie schauen denn jetzt so deine Tage im Moment aus? Wann stehst du auf? Wie schaut der ganze Tagesablauf aus? Wie kann man sich das Leben eines Judo-Kampfsportrichters vorstellen?
Ja, dadurch, dass wir so viel unterwegs sind, auch unterjährig, bei Events auf allen Kontinenten, haben wir eigentlich eine sehr familiäre Gruppe. wo wir uns dann trotz Ausgangsbeschränkungen und so weiter sehr gut ablenken können von dem, was auf der Matte so passiert. Und natürlich ist die Zeitumstellung ein Thema. Auch mit dem können wir gut umgehen. Da gilt es halt am Reisetag dann tapfer zu sein und nicht gleich ins Bett zu gehen, wenn man müde ist, sondern erst, wenn die Sonne schlafen geht. Und so haben wir das Jetlag gut im Griff und haben im Endeffekt auch eine sehr ausgeglichene Truppe, die von Frühstück über Mittagessen bis zum Abendessen eigentlich alles gemeinsam macht. Und die eine oder andere Pause vertreiben wir uns dann auch mit dem UNO-Spielen.
Da war ich dabei. Da sind wir runtergegangen, haben uns was zu essen geholt und dann sind alle gesessen und haben UNO gespielt. Jetzt müssen wir ein bisschen stiller sein, weil da ist jetzt gerade ein... Was ist das jetzt gerade, was wir da sehen?
Das ist eine sehr, sehr interessante Vorführung. Beim Judo gibt es nicht nur die sogenannte Shiai, den Wettkampfsport, sondern auch die Kata. Und da geht es darum, die Techniken, so wie sie der Erfinder des Judos, Jigoro Kano, eigentlich gedacht hat, vorzuführen. Und wir sehen jetzt hier eine Der Hallensprecher erklärt das jetzt gerade. Es geht um die Nage no Kata, aufgeteilt in 5 Gruppen zu jeweils 3 Techniken. Und diese beiden Sportler, die das jetzt hier vorzeigen, tragen beide den rot-weiß-roten Gürtel, also mindestens 6 Tatan, zählen sozusagen zu den Senseis des Sports und zeigen hier jetzt diese Techniken von der Nage no Kata.
Was wir da jetzt sehen, sind eigentlich, wie sagt man da, Würfe über die Schulter oder was genau?
Das geht jetzt ziemlich ins Detail und es gibt eben Hebetechniken, es gibt Fußtechniken, es gibt Techniken, wo es um die Spielbeingruppe geht. Das natürlich alles in japanischen Begriffen gegossen natürlich kategorisiert. Es kommen dann noch dazu Selbstfalltechniken. Jetzt gerade haben wir einen Hüftwurf gesehen, wo der Partner quasi fast wie in einer Schleudertechnik um die Hüfte geworfen wird. Und so wie man es jetzt hier sieht, ist der ganz wesentliche Punkt, und das ist eigentlich bei jeder Technik durchgängig zu sehen, das Sichern des Partners, wenn er geworfen wird.
Das heißt, im Judo wird nicht einfach so jemand voll weggeschmissen, um jemanden fertig zu machen jetzt, sondern da ist sehr viel Respekt dahinter, sehr viel Disziplin und eigentlich alles sehr geregelt, was wir da sehen, was die Zuhörer natürlich nicht sehen, aber wir versuchen zu beschreiben.
Ja, genau. Also Judo ist der sanfte Weg und im Endeffekt ist es eine Ansammlung an Techniken, an Würfen, an Festhaltegriffen, an Hebel- und Würgetechniken, die sämtliche lebensgefährliche Dinge nicht enthalten. Genau das hat der Jigoro Kano gestrichen. Und gegenseitiger Respekt und auch das Aufeinanderschauen wird in unserem Sport hochgeschrieben. Es ist zwar bei allen asiatischen Kampfsportarten ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, dass es nirgends so ausgelebt wird, wie es bei uns im Judo ist.
Und dieser Respekt und alles, mit dem bist du groß geworden. Wie hat das dich geprägt, dein ganzes Leben? Oder war das nur im Sport?
Also, ich habe mit 5 Jahren mit dem Judosport begonnen, habe einen Bruder, der ein Jahr älter ist wie ich.
Der Martin?
Der Martin, der jetzt mittlerweile Präsident des Österreichischen Judoverbandes ist. Und man wird sich vielleicht vorstellen können, dass unsere liebe Mutter nicht so leicht mit uns gehabt hat. Und die war dann durchaus happy, wie wir ins Alter 5 und 6 Jahre gekommen sind und es dann in Oberwart einen Judo-Club gegeben hat. Und dort wurde das Raufen dann geregelt. Und dort haben wir unsere ersten Schritte auf der Matte gemacht und sind diesem Sport treu geblieben. Und damit für alle schnellen Rechner, sind es jetzt fast 40 Jahre, 38 Jahre, wo wir diesem Sport verbunden sind. Und es wäre gelogen, wenn die Philosophie dieses Sports, wenn man sagen würde, dass diese Philosophie nicht das Leben geprägt hätte, sowohl in der Ausbildung als auch im Job, als auch im familiären Umfeld.
Du bist nebenbei noch Amtsleiter in Oberwart, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie kommst du denn dahin als Judoka, ehemaliger Judoka?
Ja, es war eine interessante Geschichte. Ich habe mich 2003 dort beworben für so eine für diese Stelle und bin ja mittlerweile Leiter des Stadtamtes in Oberwart und habe auch dort meine Ausbildungen alle abgeschlossen, berufsbegleitend studiert und bin sehr, sehr froh, dass ich mit der Stadtgemeinde Oberwart als Arbeitgeber einen Unterstützer gefunden habe, weil, wenn man sich so vorstellt, die IGF World Tour, 10 Events pro Jahr bedeutet 10-mal 4 Veranstaltungstage plus Reisetage. Das heißt, circa 7 Tage pro Event. Sind es jetzt 15 Events, dann sind wir bei 105 Tagen. Und auch wenn da Wochenenden dabei sind und so weiter, aber ohne Unterstützung geht es nicht. Ich habe meinen normalen Urlaub und natürlich meine Stunden, die ich leisten muss, die ich auch sehr gerne leiste. Und nichtsdestotrotz ist die Aufgabe fordernd. Wir haben fast 160 Beschäftigte, aber auch dort mit einem tollen Team und ein wenig Organisation funktioniert das blendend.
Das ist sozusagen dein Hauptberuf und ist der Kampfrichterberuf sozusagen nebenbei, oder?
Das ist Hobby. Man muss es so bezeichnen. Das ist Hobby. Man kann nicht davon leben. Es ist weit entfernt von irgendwelchen horrenden Gagen, die im Fußball oder sonst wo bezahlt werden. Es werden die Kosten gedeckt, es werden die Reisespesen bezahlt. Aber von Verdienen ist bei weitem keine Rede. Und deshalb ist es notwendig, einen ordentlichen Brotberuf zu haben. Und wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich das so vereinen kann, dass dieses Hobby möglich ist. Viele meiner Kollegen haben ihre Karrieren beenden müssen, weil sie das eben nicht unter einen Hut gebracht haben.
Das heißt, bei normalen Bewerbern bekommst du schon etwas bezahlt, aber jetzt zum Beispiel Paralympics natürlich macht mir das aus Ehre.
Genau, die IGF, da gibt es Taggelder, die eben diese Barauslagen, diese Spesen decken sollen und es werden die Flugtickets und das Hotel bezahlt. Jetzt ist die Kata-Vorführung zu Ende und man hört am Applaus. Die beiden Herren haben ihre Aufgabe hervorragend gemacht. Es war eine Freude, da zuzuschauen.
Sieht man wirklich die Besten der Welt.
Ja, wenn die Japaner können es in allen Belangen, diese Sportart. Und nicht weit von hier gibt es auch den sogenannten Kodokan. Und dieser Kodokan, das ist das eigentliche Herz, wo 365 Tage im Jahr trainiert wird, wo man sich als Student einschreiben kann, wo Nationalteams hinkommen zum Trainieren und wo auch die Nationalmannschaft des All Japan Judo Federation tagtäglich trainiert.
Und da hast du auch schon trainiert?
Da habe ich auch schon einmal trainiert und wir haben auch ein Seminar dort gehabt. Auch das ist sehr, sehr ehrwürdig mit einem Museum, das man besuchen kann. Sehr japanisch angehaucht natürlich, aber mit vielen Dingen direkt von Shigeru Kano und auch von die IGF Hall of Fame ist dort untergebracht, mit den unzähligen Athleten, die Geschichte geschrieben haben, von den unterschiedlichsten Kontinenten. Und wir haben das Museum nicht diesmal besichtigt, sondern schon beim Seminar davor. Leider dürfen wir ja die Bubble nicht verlassen. Aber es ist sehenswert und für jeden Judoka, der die Reise nach Japan antritt, eigentlich ein Pflichttermin, auch den Kodokan zu besuchen.
Komme ich da jetzt hin mit meiner Journalistenakkreditierung?
Das musst du prüfen. Der Kodokan ist eine offizielle Trainingsstätte für Judo. Im Normalfall sollte es möglich sein, wobei ich die Regeln für die Journalisten nicht genau kenne. Athleten, die einen Termin gebucht haben, dürfen dorthin. Also mit Voranmeldung sollte es eigentlich möglich sein.
Ja, heutzutage ist es ein bisschen schwierig, da wegen an Corona. Wir haben so einen Activity-Plan schicken müssen. Du kennst es, die Ocha-App, die ganzen Dokumente zum Ausfüllen vor der Abreise. Das war ja wirklich ein Wahnsinn.
Ja, umso besser, dann kommst du das einfach das nächste Mal wieder. Im heurigen Jahr wird es zwar keinen Judo Grand Slam in Japan geben, aber ich bin sicher, normalerweise ist es immer Ende November oder Anfang Dezember in Tokio ein Grand Slam, der Judo Grand Slam von Japan. Und dann bist du sehr, sehr gerne eingeladen, dann schaue ich mir mit dir das Museum an.
Das machen wir definitiv. Finde ich richtig cool, weil November ist auch ein bisschen kühler als jetzt gerade.
Das ist richtig. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir in der Halle sind und ich beneide wirklich keinen der Kollegen und auch keinen der Sportler, die bei diesen Rahmenbedingungen Topleistungen bringen müssen, sei es im Tennis, ganz egal welche Sportart. Und auch die ITOs, die in dieser Hitze und bei dieser Luftfeuchtigkeit mehrere Stunden in den Sportanlagen verbringen. Hut ab und danke für diesen Einsatz, weil die Sportler danken es uns alle.
Ich finde es ja total erstaunlich, dass diese ganzen Volontäre, die stehen einfach an einer Ecke, halten ein Schild und stehen teilweise auch in der Sonne, wenn sie nicht gerade irgendwo einen Schirm haben, und das den ganzen Tag. Und das mit einer Hingabe, das muss man auch sagen, das ist ein Wahnsinn. Alles, was die machen, mit sehr viel Power dahinter, und wirklich, sie sind voll davon überzeugt, dass das, was sie machen, richtig toll ist.
Ja, es ist das Japanese-Style. Freundlich, gastfreundlich, jede Begegnung wird mit einer kleinen Verbeugung noch intensiver gemacht. Und allerdings gibt es schon auch Geschichten, zwar aus den Olympischen Spielen, von Volontären. Natürlich gibt es auch Gegner. Es gibt sehr, sehr viele Gegner auch in Tokio von diesen Spielen. Und wenn dann die Volontäre in der natürlich eindeutigen ITO-Ausstattung, sprich in diesen dunkelblauen Leibchen, vielleicht dann nach Hause fahren, hat schon einige Anfeindungen gegeben. Und da muss man dann ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das Corona-Problem von Olympia hier in Tokio verschärft wird. Im Gegenteil, so vorsichtig wie alle Gäste hier umgehen und so umsichtig, wie die Organisatoren das vorbereitet haben, glaube ich nicht, dass das Problem jetzt zurück nach Japan oder nach Japan gebracht wird, sondern im Gegenteil, es wird bewiesen, vor allem eigentlich von allen Sportlern, aber natürlich von uns aus Europa auch, dass wir uns sehr wohl an diese Vorschriften halten und mit dem nötigen Respekt und der nötigen Intelligenz auch sich an diese Bubble-Vorgaben halten, weil es einfach uns allen Sicherheit bringt.
Und wenn man da ein Stadion besuchen möchte oder eine Sportstätte, gehst du eigentlich schon einmal durch 3 in Richtung Kontrollen. Die letzte Kontrolle wird dann so wie am Flughafen alles gescannt und geschaut, dass wirklich alles passt, desinfiziert, Fieber gemessen. Also da sind sie wirklich sehr vorsichtig. Von dem her glaube ich auch nicht, dass das wirklich von Olympischen Spielen oder Paralympics da weiter getragen wird, das Virus.
Ja, genau. Also ich glaube, dass die alles daran setzen und im Endeffekt der Volk gibt ihnen recht. Die Olympischen Spiele sind gut über die Bühne gegangen. Natürlich, es gibt auch jetzt bei den Paralympics wieder positive Testergebnisse von Sportlern, von ITOs und so weiter. Das wird man nicht verhindern können. Aber wie gesagt, für die Judo-Bewerber geht es morgen schon in den finalen Tag. Dann sind beide Events, sowohl die Olympischen Spiele als auch die Paralympischen Spiele, in den Geschichtsbüchern. Und dafür ist den Organisatoren zu danken, weil wenn die gefehlt hätten in den Geschichtsbüchern, das wäre eigentlich für die Athleten, die sich akribisch vorbereitet haben, eine riesige Tragödie gewesen.
Und viele haben ja gesagt, Judo in Japan, das machen sie noch einmal, so wie die Sabrina Filzmoser. Also das wäre wirklich ein Wahnsinn gewesen, wenn sie das wirklich dann nimmer gemacht hätten.
Also die Sabrina Filzmoser ist eine Ikone des Judosports, nicht nur in Österreich. Und sie hätte sich natürlich noch den einen oder anderen Sieg verdient hier im Budokan und vielleicht sogar die Medaille, wobei, da muss ich das vielleicht streichen, sie hätte sich ganz sicher eine Medaille verdient. Aber so ist es in unserem Sport und eine Grande Dame hat sich ehrwürdig hier verabschiedet und Es war bewegend. Die Bilder waren bewegend.
Du warst live dabei. Beschreib einmal die Momente, die letzten Momente auf der Matte im Budokan für die Sabrina. Es werden sicher nicht die letzten werden, aber die letzten in so einem großen Event.
Ich selber war nicht live dabei. Ich habe es auch nur im Fernsehen gesehen. Aber die Teammitglieder waren eben dabei und auch viele Funktionäre des internationalen Verbands haben mir bestätigt, es gab Standing Ovations, wie sie die Matte verlassen hat. Und ja, das sagt eigentlich alles. Wenn jemand mit so einem großen Charakter und so einem Herz für den Judosport genau hier dann seinen Abschied nimmt, eigentlich kann man es nicht besser machen. Wie gesagt, der Wermutstropfen, die Medaille um den Hals fehlt, aber Sabrinas Karriere ist auch mit und beziehungsweise auch ohne Olympiamedaille wirklich vollkommen.
Jetzt sehen wir da ein bisschen, was machen die da? Die machen da Nebel in der Halle oder was ist das gerade?
Wir kriegen wieder frische Luftfeuchtigkeit herein, damit es dann eine schöne frische Luft gibt. Gibt ja keine Fenster da, typische Veranstaltungsstätte, und gibt von zwei Seiten hier wird Nebel eingestreut sozusagen oder eingeblasen, und der Hallensprecher erinnert uns einmal mehr an die wenigen, aber doch so wichtigen Regeln rund um die Pandemie. Social Distancing, Maske und Desinfizieren.
Diese Maske, die wir gerade nicht aufhaben, weil wir das Interview machen, aber noch hat sich niemand beschwert, Gott sei Dank. Es ist wirklich eine unglaubliche Halle. Also wie ich da das erste Mal reinkommen bin, da ist mir das Herz aufgegangen. Du hast mit mir eine kurze Runde herumgemacht. Wie geht's denn dir? Du bist selber Judoka, jetzt erst da stehen als Kampfrichter. Ist es immer noch das gleiche Gefühl, wenn du reinkommst, richtig, wow, ein Gefühl in Richtung, ich bin daheim?
Ich würde es so nicht bezeichnen, aber ich würde jetzt nicht zurückgehen als zum Wunsch des Fünfjährigen, ja. Aber ich habe 1999 meine Kampfrichterprüfung zur nationalen Lizenz gemacht, und da war dann der Kollege aus Oberösterreich, Manfred Häusler, der Kampfrichter 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney. Und da war das erklärte Ziel, bei einer olympischen Veranstaltung dabei zu sein. Und wenn man dann den Brief bekommt, dass man diese Chance bekommt, und es ist wirklich heuer erstmalig so, dass das Olympics und Paralympics für die Kampfrichter ein sehr, sehr strenges Auswahlverfahren nach sich gezogen haben, ist man dann schon stolz. Und wenn man dann daherkommt und sich natürlich darauf vorbereitet hat, dann versucht man vielleicht ein wenig Vergleich zu ziehen. Und ich habe viele Sporthallen gesehen in meiner Kampfrichterkarriere, mittlerweile auch fast 20 Jahre als internationaler Kampfrichter. Und ob olympisch oder nicht olympisch, Budokan ist besonders. Deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein darf, dass ich da auf der Matte stehen darf, dass ich gestern ein Finale leiten durfte und so diesen Spirit in mich aufgesaugt habe. Und ich hoffe, dass es noch die ein oder andere Veranstaltung hier geben wird, aber ganz zweifelsohne, das ist der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere.
Kann man das beschreiben, warum das so besonders ist? Für Leute, die noch nie da waren, noch nie Judo geschaut haben, was macht das so besonders für alle Judoka?
Ich glaube, dass es in verschiedenen Sportarten oder in verschiedenen, auch bei verschiedenen Hobbys oder bei Herzensangelegenheiten Dinge gibt, die auf der To-Do-Liste stehen. Und ist es bei einem Gläubigen vielleicht der Jakobsweg oder die Wallfahrtskirche in Lourdes oder der Stephansdom oder bei einem Fußballer das Camp Nou Stadion, dann ist es für einen Judoka der Budokan und der Kodokan. Und da nicht als Zuschauer herzufahren, wobei es natürlich auch als Zuschauer ein besonderes Flair ist. Das hat ja deine Reaktion bestätigt, wie du da hereingekommen bist. Da ausgewählt zu sein, auf der Matte zu stehen, das ist besonders und da freut man sich dann drauf und deshalb gibt es eine gewisse Genugtuung, wenn man es dann geschafft hat.
Du hast es definitiv geschafft. Hast schon erfahren, welche Dinge du heute leiten darfst, welche, wie nennt sich das, Bewerbe? Es ist so laut, da kann man gar nicht denken.
Wir haben heute 4 Gewichtsklassen. Die Gewichtsklasse bei den Frauen bis 57 Kilogramm und bis 63 Kilogramm. Und bei den Männern bis 73 Kilogramm und bis 81 Kilogramm. Und ich habe die Einteilungsliste vorhin gesehen. Ich werde den Bronzemedaillenkampf bis 81 Kilogramm leiten. Und auf das freue ich mich schon.
Was machst du jetzt alles genau? Auf was muss der Kampfrichter schauen?
Ich glaube, bei uns als Judo-Kampfrichter ist es so, dass wir versuchen, möglichst viele Daten in kurzer Zeit zu verarbeiten, zu ordnen, zu sortieren. Und das beginnt eben mit dem, vor allem hier bei den Sehgeschädigten, geht es zum Beispiel darum, zu sehen, bei meinem Bronzemedaillenkampf zum Beispiel sind beide in B2 klassifiziert. B3 ist eine Einschränkung des Sehfelds, B2 ist eine stärkere Einschränkung des Sehfelds. Diese Athleten können teilweise nur hell und dunkel unterscheiden und B1 ist komplett blind. Und auf das hat man sich einzustellen. Dann gibt es zum Beispiel noch taube Athleten. Das heißt, wenn jemand komplett blind und taub ist, muss man natürlich anders an die Sache herangehen, wie bei einem normalen Kampf. Und so beginnt die Vorbereitung im Endeffekt im Vorfeld. Und auf der Matte dann selbst gilt es, fokussiert zu sein. Man hat es unzählige Male gemacht und es scheint vieles Routine zu sein, aber es passieren dann immer wieder Dinge, die eben dann in der Sekunde sehr rasch entschieden werden müssen, beziehungsweise wo man in aller Ruhe seine Gedanken ordnet und dann die richtige Entscheidung trifft.
Also so, das war wie im Fußball, gibt es im Judo auch?
Du meinst Videobeweis. Den Videobeweis gibt es bei uns. Wir haben 4 Kommissionäre da. Wenn wir da jetzt runterschauen, siehst du die großen Bildschirme und ganz außen der Kollege, der dann die Szene noch einmal abspielt. Es ist jetzt stockfinster in der Halle für alle Zuhörer zu Hause. Wir kriegen jetzt dann gleich ein Video eingespielt. Ich glaube, jetzt wird man mich dann nicht mehr hören.
Minuten geht's los, hast du gesagt. Das heißt, wir streichen einige Fragen. Es war ein schönes Video jetzt, wo wir einfach ein bisschen Gefühl gekriegt haben für Judo, wo sie ein bisschen was gezeigt haben, wie Sportart ausschaut, wie Tokio ausschaut. Das Video, hast du gesagt, schickst du mir, dann können wir es auf Instagram und Facebook veröffentlichen für unsere Zuhörer, die zu Zuschauern werden.
Genau. Das können sie, die Japaner, und diese Stimmung zu vermitteln, ist mit dem Video natürlich in dieser Halle herinnen grandios gelungen.
Gib uns Bescheid, wie viele Minuten haben wir noch, bevor du runtergehen musst? 17, gell, steht da, aber nur damit wir dir nicht zu viel Zeit wegnehmen.
Ich kann die erste Kategorie von hier oben weiter mitkommentieren, mit dir gemeinsam vielleicht, die ersten beiden Kämpfe und vor dem ersten Finale dann bei den Damen bis 57 Kilo werde ich mich dann auch in die Riege meiner Kollegen einordnen, weil ich dann auch bald drankomme, als Seitenkampfrichter.
Sehr gut, das werden wir uns geben. Richtig cool. Ich habe noch nie in meinem Leben mit jemandem da Judo kommentiert, was ich eh nicht kann, aber du wirst das kommentieren. Ich stelle das Zungengerät zu dir und dann machst du das.
Wir werden dann versuchen, oder muss man dann schauen, ob es den Kampf dazu gibt es dann sicher auch zum Nachschauen. Es gibt auch einen Livestream auf der IPSA Homepage und im Normalfall gibt es jeden Kampf dann auch für alle zu Hause zum Nachschauen, damit man es dann selbst noch einmal analysieren kann und vielleicht die eine oder andere Sache nachschauen kann oder den einen oder anderen Medaillenkampf noch einmal zu Hause sich anschauen kann. Also Radiokommentator habe ich auch noch nicht gemacht. Ich glaube, das ist für alle, die den Judo-Sport selbst kennen, ein bisschen leichter ist, sich dann was vorzustellen. Für alle, die mit dem Judo nichts zu tun haben, wird es wahrscheinlich schwierig sein und wird es vermutlich davon abhängen, wie sich die Stimmlage verändert, wie es eben bei sehr, sehr vielen Kommentatoren auch bei anderen Sportarten ist, die dann so die eine oder andere Sensation auch den Zuschauern zu Hause ans Ohr bringen.
Was schreist du dann, wenn jemand etwas Gutes gemacht hat, so wie im Tor, das Goal? Was schreist du dann?
Na, schreit an mir gar nichts. Ich muss mich schön leise verhalten. Aber grundsätzlich, wenn es aus ist, dann hat es einen Ippon gegeben, einen sogenannten, einen vollen Punkt. Den gibt es, wenn man voll auf den Rücken fällt oder 20 Sekunden festhält oder seinen Gegner mit einer Würgetechnik oder mit einer Hebeltechnik zur Aufgabe zwingt.
Das ist eigentlich der zweithöchste Punkt, oder? Was ist dann noch besser als der Ippon? Gibt es da etwas?
Nein, der Ippon ist das höchste. Mit dem ist dann Schluss. Es gibt eine Wertung, die niedriger ist wie der Ippon, der sogenannte Halbpunkt, Wasari. Und mit zwei Wasari hat man auch einen Ippon den Kampf dann schlussendlich gewonnen.
Was gibt es dann noch nach dem Ippon und Wasari?
Das sind unsere Wertungen auf der positiven Skala. Und es gibt es auch in anderen Sportarten, aber es ist doch sehr ein wichtiger Teil unserer Sportart, dass negative Dinge und Fehler bestraft werden. Und da gibt es grundsätzlich zwei Strafen. Die eine Strafe heißt Shido. Shido wird vergeben für leichte Verstöße, wie zum Beispiel Inaktivität, wie eine falsche Griffart zu wählen, die Wettkampffläche zu verlassen. Das sind leichte Verstöße. Und solche kann man sich in einer Kampfzeit, die 4 Minuten beträgt, dreimal erlauben. Nach der dritten Strafe, die dritte Strafe ist zugleich quasi die rote Karte und der Kampf ist zu Ende. Und dann gibt es das sogenannte Hansoku-Macke, das ist die Disqualifikation. Da wird grundsätzlich unterschieden in Aktionen, wo man sich selbst gefährdet oder seinen Gegner in Gefahr bringt, beziehungsweise gegen den Spirit des Judo, gegen den Geist des Judo verstößt. Und das geht so weit, dass man aus dem Turnier ausgeschlossen wird. Also herabwürdigende Gesten oder auch Gesten gegen den Kampfrichter, gegen seinen Gegner oder gegen den Wettkampftisch sind gegen den Geist des Judo und ziehen eine Disqualifikation nach sich. Und leichte Verstöße sind eben dann so, dass man sich doch 3 leisten kann, bis man verloren hat. Und deshalb ist es dann sehr, sehr oft mit taktischer Cleverness hat sehr viel zu tun. Und das wird man vielleicht dann bei dem einen oder anderen Kampf sehen, dass einer mit 2 Shidos und einer Wertung dann trotzdem gewinnt, weil er es clever gemacht hat.
Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass man eine falsche Griffhaltung haben kann und dann da eine Strafe kriegt.
Das ist jetzt eben ein wirkliches Detail, aber wir haben sehr große Judo-Gewänder, die ebenfalls im Regulativ geregelt sind, um den Partner gut fassen zu können. Und im Endeffekt ist es so, dass man natürlich mit speziellen Griffen den Gegner viel, viel besser fixieren kann wie mit erlaubten Dingen. Und diese nicht erlaubten Dinge gilt es als Kampfrichter zu sehen und dann abzustellen, indem man sie bestraft.
Wie findest du dann so Sportarten, wo du alles Mögliche machen kannst, wie du magst, so wie MMA zum Beispiel? Ich denke mir so, ist es nicht jetzt... Ja, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, muss man dazu sagen. Deswegen finde ich es viel cooler, wenn man machen kann, was man will. Wenn jetzt weiß, ich darf nur den Griff so machen, aber nicht so, wie ich es jetzt gerade gern hätte, ist das schon für mich schwierig. Aber wie findest du das?
Also das ist die bereits vorher angesprochene Philosophie unserer Sportart. Und wir lernen den Kindern mit 4, 5, 6 Jahren, dass man sich voreinander verbeugt, dass man seinen Gegner sichert, wenn man ihn wirft und so weiter. Und deshalb ist es für mich als Judoka zum Beispiel ganz, ganz schwer, MMA-Sportler quasi oder mich dafür zu begeistern. Das ist mörderhart und auch vielleicht für viele spektakulär und so weiter. Nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass die Judo-Kämpfer Regeln gewöhnt sind. Und ich glaube auch, dass es Regeln braucht, um Wettkämpfe abzuhalten, um die richtigen Sieger zu bekommen. Und vor allem, ich würde jetzt mal sagen, um den Vergleich mit MMA noch einmal heranzuziehen, MMA ist eine Sache, für die kann man sich interessieren, die kann man auch als Erwachsener machen, aber kein Elternteil der Welt wird sein 7-jähriges Kind in einen MMA-Käfig schicken. Das heißt, man muss sich das, was man auch dann bei der MMA nutzt, aus anderen Sportarten vielleicht holen, auch die Cleverness vielleicht und auch die strategische Vorgehensweise. Da können die MMA-Kämpfer vielleicht können die das bestätigen, aber wahrscheinlich gibt es auch dort die eine oder andere Strategie und deshalb ist wahrscheinlich auch für die wichtig. Und wenn man sich die Lebensläufe anschaut, wird man wahrscheinlich drauf kommen, dass der eine oder andere ebenfalls seine ersten Schritte eben in der Taekwondo-Halle, Karate-Halle oder im Kickboxen oder vielleicht sogar im Judo. Es gibt einige Judo-Sportler, die auch in der MMA jetzt aktiv sind.
Zum Beispiel die Ronda Rousey, die für die Frauen sehr wichtig waren beim MMA.
Stimmt, ehemalige Judo-Kämpferin.
Und die hat, glaube ich, bei Olympischen Spielen auch mal Bronze oder irgendetwas gewonnen. Ich habe es leider nicht mehr genau im Kopf, aber sie war bei Olympischen Spielen.
Genau. Muss man auch ganz ehrlich sagen, wird vom internationalen Judo-Verband gar nicht gern gesehen. Und deshalb machen es die Athleten im Endeffekt auch immer erst nach der Karriere, wenn sie sich entscheiden, nicht mehr dabei zu sein. Aber alle, die aktiv sind, müssen mit einem quasi einem Ausschluss aus dem Verband rechnen, wenn sie in der aktiven Karriere in einen MMA-Käfig oder sonst irgendwo hinsteigen, weil der internationale Judo-Verband davon ausgeht, dass es ein Judo-Kämpfer, ja, kann man machen nach der Karriere, aber nicht Judo und MMA.
Ihr seid wirklich streng, wenn ich das so sagen darf.
Ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar ist. Wir können nicht mehr um 5- und 6-jährige Kinder werben und denen eine Sportart mit sehr viel Philosophie vermitteln. Und auf der anderen Seite schicken wir Medaillenkämpfer dann in einen MMA-Käfig, wo es nicht mehr so kultiviert zugeht wie bei uns auf der Judomatte.
Das verstehe ich total und deswegen schätze ich Judo auch sehr, weil es erinnert mich ein bisschen ans Ballett. Es hat Disziplin, sagen wir so.
Das stimmt. Wir sehen jetzt zum Beispiel gerade die Highlights aus dem gestrigen Finalblock und da gibt es die Medaillengewinner dann zum Beispiel hier jetzt aus Aserbaidschan, der im Bronzemedaillenkampf die Nase vorne hatte und die Bronzemedaille bis 66 Kilogramm. Hier jetzt mein Kampf, das Finale bis 66 Kilogramm. Usbekistan gegen Spanien.
Da sieht man die ja gerade, wie du abpfeifst und etwas zeigst mit den Armen, das ich eh nicht verstehe. Was zeigst du da?
Genau, es war ein Handzeichen, nämlich es war die Wurfwertung vom Usbeken, die mit einem Vasari bewertet wurde. Der ist auf die Seite gefallen und wir haben hier das natürlich im Video dann noch gecheckt. Und so ist der Usbeke zum Paralympicsieger geworden gestern bis 66 Kilogramm.
Kommen dir manchmal die Tränen, wenn du siehst, dass jemand da die Goldene macht und sich extrem freut und du kriegst ein bisschen ein Gefühl, wie du früher. Du hast ja selbst einmal eine Bronzemedaille gewonnen bei der U18 österreichischen Meisterschaften. Kommen da alte Gefühle auf oder wie ist das?
Also Emotionen sind natürlich immer dabei, dass einem jetzt die Tränen kommen, da muss schon ein bisschen mehr passieren, wie zum Beispiel die Medaillen unserer beiden Athleten, Michi Polleres und Shamil Borchaschwili. Da kriegt man dann schon mal feuchte Augen, weil es halt so ist, dass man die schon lange kennt und lange dabei ist und sieht, mit welchen Entbehrungen die umzugehen haben. Und da ist dann die Stunde oder die Sekunde des Erfolgs dann doppelt und dreifach schön.
Was waren denn eigentlich so deine schönsten Momente im Judo?
Also für mich waren als Kampfrichter jetzt ist Japan was ganz Besonderes und Paris. Paris-Bercy, in die Halle gehen 18.000 Zuschauer. Bei dem Grand Slam in Paris ist die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt. Und ich durfte da ein Finale bis 81 Kilogramm leiten. Und der große Unterschied zu anderen Judo-Hallen ist, da sitzen 18.000 Fachleute drinnen. Das heißt, da gibt es ein Pfeifkonzert der Extraklasse, wenn es eine Fehlentscheidung gibt, aber auch eine Stimmung wie im Fußballstadion. Und da ist es ähnlich wie hier, eine Matte und 18.000 Leute rundherum. Also wenn man das mit Fußball vergleicht, österreichische Fußball-Bundesliga gibt es nicht so viele Spiele mit 18.000 Zuschauern. Und wenn man da in der Mitte steht und man namentlich vorgestellt wird, dann ist das schon was, das einem die Gänsehaut rauf und runter laufen lässt.
Jetzt mal weg von der Gänsehaut. Hast du auch schon nochmal Anfeindungen oder etwas gekriegt, weil du zum Beispiel etwas falsch bewertet hast?
Ja, auch gestern war es so, dass natürlich der spanische Coach nicht unbedingt einverstanden war mit der Entscheidung, aber da heben wir uns natürlich auch extrem von anderen Sportarten ab. Und einerseits wird uns da die Mauer gemacht von unseren Kommissionären, die dann diese Fragen beantworten. Und schlussendlich wissen aber auch die Trainer, die ja aus der gleichen Sportart kommen, wie man sich benimmt und dass da keine Angriffe unter der Gürtellinie gibt. Und deshalb ist es schon so, dass man in der Emotion das eine oder andere gesagt bekommt, aber man grundsätzlich dann eine oder zwei Stunden später oder beim nächsten Zusammentreffen ganz normal über die eine oder andere Entscheidung reden kann.
Wie ist das für dich, wenn du Freunde, alte Kollegen, Leute, die du wirklich gut kennst, ja, da bewerten musst?
Es ist ganz einfach, für mich gibt es einen blauen und einen weißen Kämpfer. Und wenn ich auf die Matte gehe, dann soll es egal sein, wer in dem Kimono drinsteckt. Dort gilt es, das zu bewerten, was passiert. Und das ist oft leichter und ab und zu ist es nicht so leicht. Aber grundsätzlich sollte da kein Unterschied gemacht werden, auch wenn es bekannte Leute sind. Jetzt geht der Finalblock los, erster Bronzemedaillenkampf bis 57 Kilogramm. Brasilien gegen in dem Fall russische Föderation oder russisches Paralympisches Komitee, gibt ja die spezielle Situation, dass die russischen Athleten nicht unter der russischen Flagge, sondern unter der Flagge des jeweiligen Olympischen bzw. Paralympischen Komitees antreten.
Genau, und wir sehen jetzt gerade die Sportlerinnen, wie sie unten stehen beim Eingang mit ihren Betreuern, den Trainern wahrscheinlich, und sie warten gerade, bis sie reingehen dürfen, oder?
Ja, genau. Wir haben da unten vor uns der Kollege, der im blauen Volunteer-Dress steht, ist in Wahrheit der Regisseur und gehen tut es darum, gute Bilder in die Welt zu schicken. Und so wie jetzt gerade der Kampfrichter präsentiert wird, wird jeder Kampfrichter präsentiert mit einem Insert mit dem Namen drunter.
Und der ist jetzt gerade auf die Matte gegangen und hat nur Socken an.
Genau. Ist so üblich. Die Kämpfer sind natürlich barfuß und wir sind in schwarzen Socken unterwegs. Und jetzt kommen die Sportler, gut in Szene gesetzt mit den Kameras.
Und einer guten Musik.
Genau. Also es geht da wirklich ums Produkt. Da wird jetzt ein Medaillengewinner gekürt. Wir sehen auch hier roter Punkt am weißen Kimono, heißt komplett blind, B1 Athlet. Sieht man auch sehr, sehr gut, wird komplett geguidet von ihrem Trainer, muss auch vom Kampfrichter an die Hand genommen werden. Das ist ein spezieller Fall. Die brasilianische Kämpferin im blauen Kimono muss nicht an die Hand genommen werden. Jetzt gibt es dann das Zeichen vom Regisseur, wenn alle Inserts eingespielt wurden und wenn das Live-Fernsehen einsteigt, dann geht's los und dann werden die Kämpfer mit dem Kampfrichter auf die Matte geholt.
So wie jetzt gerade, jetzt betreten sie das Gelbe, die gelbe Matte sozusagen, wo der Kampf dann stattfindet.
Genau, das ist die Kampffläche rundherum, das Rote ist die Sicherheitsfläche. Aktionen gelten nur, wenn sie im gelben Bereich, in der Kampffläche, kann in anderen Farben sein natürlich auch, aber hier im gelben Bereich starten und der weiße und der blaue Strich markieren die Startplätze der Judokas. Für die ein wenig sehen können, ist das sehr, sehr hilfreich. Im normalen Judo braucht man das nicht mehr. Jetzt ist der Kampfrichter ungefähr in der Mitte der Matte und in dem Moment, wo die Kämpferinnen an den Mattenrand kommen, gibt er das Kommando Jogai, um ihnen zu signalisieren, dass sie sich am Mattenrand bewegen und wieder in die Mattenmitte kommen. Deshalb muss der Kampfrichter in der Mattenmitte stehen und die Kämpfer können dann verifizieren, woher das Kommando kommt und bewegen sich wieder in die Matte hinein.
Das heißt nicht so wie im normalen Judo, dass der Kampfrichter mitgeht und auf die Seite geht und alles, sondern der bleibt immer in der Mitte stehen und die Kämpfer bewegen sich um ihn herum.
Sollte er versuchen, natürlich muss man sich an die Kämpfer, an den Kämpfern orientieren. Und wenn die Kämpfer schön in der Mitte bleiben, kann man als Kampfrichter auch nach außen gehen. Aber so wie es in dem Fall ist, versucht die brasilianische Athletin, die Kontrahentin aus Russland an den Mattenrand zu stellen. Natürlich ihren Vorteil, dass sie ein wenig sieht, auszuspielen. Und man hat jetzt genau gesehen, wenn der Kampfrichter den Kampf unterbricht, bleibt die russische Athletin einfach stehen und muss wieder vom Kampfrichter abgeholt werden und auf den Ursprungsplatz zurückgebracht werden. Und jetzt startet es wieder mit der sogenannten Kumikata, auch ein japanischer Begriff, was so viel bedeutet wie Fassart. Jeder muss zufassen, jeder der beiden Kontrahenten muss mit beiden Armen fest zufassen und dann geht es im Kampf richtig los.
Und am Anfang dürfen die Blinden immer die Hände an den Kragen schon geben.
Die müssen zufassen, weil es sonst natürlich ein riesiges Problem mit der Orientierung gibt. Die weiße Athletin ist jetzt ein bisschen im Hintertreffen, mit dem Kopf quasi etwas eingeklemmt von der Brasilianerin im blauen Kimono. Und Kampfrichter hat jetzt den Kampf unterbrochen, weil es die erste Strafe gibt, und zwar für die Brasilianerin. Die Brasilianerin bekommt ein Shido für Inaktivität. Und das heißt, es war jetzt mittlerweile läuft der Kampf fast 2 Minuten. Und gibt es auch das Shido für die russische Athletin, damit wieder Gleichstand. Und beide Kämpfer haben jetzt ein Shido auf der Anzeigetafel. Noch keine positive Wertung, noch 2 Minuten auf der Kampfuhr zu kämpfen.
Das heißt, die Zeit und alles ist eigentlich genau gleich wie bei den normalen Judokas, nur eben, dass sie am Anfang anders starten dürfen.
Genau, das ist der große Unterschied, dass bei den Olympischen Spielen oder beim normalen Judo der nicht sehgeschädigten ohne Griff gestartet wird und bei den sehgeschädigten muss zugegriffen werden. Und jetzt die Wertung. Die Wertung für die Brasilianerin, eine wunderbare Hüfttechnik, Ogoshi, jetzt sofort Festhaltegriff, Kesakatame. Der Wurf wurde mit Wasari bewertet, nach weiteren 10 Sekunden festhalten, jetzt die Ippon-Wertung und somit die Bronzemedaille für die Brasilianerin. Enttäuschung bei der russischen Athletin. die jetzt vom Kampfrichter auf den Ausgangsplatz zurückgebracht wird. Es erfolgt die Siegerverkündung. Ebenfalls wichtig für die Zuschauer. Die Kampfrichter sagen bei jedem Kommando die Farbe dazu. Ebenfalls natürlich in Japanisch. In diesem Fall AO für Blau und Shiro für Weiß. So hat die blaue im blauen Kimono die Brasilianerin die Bronzemedaille gewonnen mit einer Ippon-Wertung.
Und der Kampfrichter schleppt die Mädels sozusagen gerade wieder ab.
Ja, das Guiden ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Wir werden allerdings noch Kämpfe sehen, wo es Kämpferinnen oder Kämpfer gibt, die nur in B3 klassifiziert sind, die dann nicht geguidet werden müssen.
Genau, wir sehen jetzt auch die Brasilianerin, wie sie mit ihrem Trainer runtergehen. Alle freuen sich sehr. Es sind viele Leute da im Nippon Budokan, das muss man auch dazu sagen. Sehr viele Journalisten, so viele habe ich in den anderen Stadien noch gar nicht gesehen. Da drüben gegenüber von uns, wo die Brasilianer gerade feiern, sieht man alles Betreuer und Sportler, oder?
Genau. Alles in Orange sind die japanischen Betreuer, aber vis-à-vis die Tribüne sind im Endeffekt die verschiedenen nationalen Föderationen, die Athleten im Finalblock haben. Und wie man hört, ist es ausreichend, ein wenig Stimmung wenigstens zu machen und so die Emotionen der Sportler auch ein bisschen abfeiern zu können.
Ich muss sagen, das Nippon Budokan ist die kleinste Sportstätte, in der ich bis jetzt war, aber sie hat die größte Stimmung und die meisten Zuschauer.
Ja, das ist schön zu hören. Es ist, Judo ist grundsätzlich bei allen Olympischen Spielen und auch Paralympischen Spielen immer eine Sportart, was ausverkaufte Stadien gibt. Also wäre natürlich auch hier in Tokio so gewesen, die Kartenpreise vor der Verschiebung der Olympischen Spiele waren enorm. Die Eintrittskarten für die Vorrunden hätten 140 Euro gekostet und die Finalblockkarten, wo es dann nur mehr in Wahrheit 6 Kämpfe gegeben hätte, hätten dann um die 600 Euro gekostet. Also das war wirklich, wirklich sehr, sehr teuer. Aber im Endeffekt, jetzt müssen sich's alle von zu Hause aus anschauen oder haben sich's von zu Hause aus angeschaut. So war es für alle gleich günstig.
Die Michaela Bollares hat uns davor, bevor sie nach Tokio geflogen ist und ihre Silbermedaille abgeholt hat, im Interview gesagt, dass sie gar keine Karte mehr bekommen hat. Also ihre Eltern wollten zuschauen kommen ursprünglich, wo noch nicht festgestanden ist, dass keine Zuschauer erlaubt sind. Und sie hat gesagt, sie hat keine einzige Karte bekommen, weil die Japaner alles aufgekauft haben.
Genau so ist es. Und das war schon, ich weiß es nicht mehr, wann die Karten aufgelegt wurden. Rund ein Jahr vorher gibt es normalerweise die Eintrittskarten für die Olympischen Spiele. Und man sieht hier im Budokan, ich glaube, es gehen 8000 Leute herein. Bei den Olympischen Spielen waren es 8 Wettkampftage. 7 Einzelwettkampftage und dann noch die Teamwertung dazu und diese wirklich zigtausend Tickets waren binnen kürzester Zeit vergriffen und schlussendlich, glaube ich, haben die Leute ihr Geld zurückbekommen und haben dann alle im Livestream schauen können.
Hoffentlich. So, Roland, bevor wir uns jetzt in Ruhe den nächsten Kampf anschauen werden, gibt es noch etwas, das du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, erzählen möchtest, irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, wo du denkst, wow, das müssen wir unbedingt noch sagen.
Ja, also ich glaube, dass es, um ein bisschen Werbung für unsere Sportart natürlich zu machen, ich glaube, dass die vielen, vielen Kampfsportarten, die es gibt und die auch allesamt gut organisiert sind, sei es jetzt in den asiatischen Kampfsportarten oder auch in den mehr kunstvollen Dingen wie eben Aikido, das natürlich auch aus Asien kommt und so weiter, dass Judo einen besonderen Stellenwert hat und dadurch, dass es eben keine Schläge, keine Tritte, nichts wirklich Gefährliches gibt, der ideale Einstieg ist. Wir freuen uns natürlich, wenn viele Kinder kommen, um Judo zu lernen. Wir haben auch in Österreich rund 180 aktive Vereine, die jetzt nach der Corona-Krise hoffentlich wieder gestürmt werden von ihren Mitgliedern und viele neue Mitglieder gewinnen können. Und schlussendlich glaube ich, dass es eine Kampfsportart dann immer mit einem sehr, sehr gut meint, weil kommt es dann in späteren Jahren eben dazu, dass man körperlich vielleicht nicht mehr so fit ist. Dann gibt es eben diese Sachen wie Aikido, Kendo, Hapkido und so weiter, wo sehr, sehr viel mit Konzentration, Körperbeherrschung und Philosophie schlussendlich zu tun hat. Und deshalb ist jeder Elternteil gut beraten, sein Kind zu einer Kampfsportart zu schicken, weil zu Beginn eigentlich überall der Respekt und das Lernen steht. Und wer sich dann zu einem Wettkämpfer entwickelt oder eben auch andere Wege findet, seinen Sport auszuüben, der wird seinen Weg ohnehin machen. Und für alle, die sich dann irgendwann verletzen oder das nicht mehr selbst ausüben können, bleibt dann noch immer der Weg in die Funktionärsebene, so wie ich es gewählt habe, um eben dann eventuell als Trainer, und ich stehe immerhin einmal in der Woche auf der Matte mit meinen Judo-Kindern in Oberwart, oder eben als Kampfrichter oder als Verbands- oder Vereinsfunktionär sich einzubringen und so seiner Sportart noch lange verbunden bleiben.
Roland, tausend Dank wirklich für das mega spannende Interview, für die ganzen Einblicke in die Welt des Judos, da außen, wirklich live aus dem Nippon Budokan, für uns live natürlich, weil wir sind vor Ort, für die Zuhörer irgendwann einmal.
Ja genau, wir haben das Privileg, da nebeneinander zu sitzen und die Emotionen live zu spüren in der schön klimatisierten Halle. Und danke für die Einladung, es war mir eine Freude und ich hoffe, die Zuhörer haben viel Spaß beim Zu- und beim Nachhören.
Das bin ich mir ziemlich sicher. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg weiterhin und jetzt für die nächsten Kämpfe, die du selbst als Kampfrichter, sagt man da, führen darfst, ganz viel Erfolg.
Dankeschön. Ja, bei uns ist es eben so, dass man einen Kampf schießt oder eben leitet. Wir sind dann immer eigentlich zu dritt, also einer auf der Matte und zwei noch außen als sogenannte Seitenkampfrichter oder Judges im Einsatz. Und ich werde bei meinen ersten beiden Kämpfen als Judge im Einsatz sein und dann bis 81 Bronze in der Mitte leiten.
Und ich werde zuschauen und anfeuern. Dankeschön.
Danke und viel Spaß beim Zuschauen.
Das war Folge 28 mit dem Kampfrichter Roland Peuger bei den Paralympics in Tokio. Nächste Woche geht's weiter mit diesem Thema und einem ganz besonderen Gast, den wahrscheinlich erfolgreichsten österreichischen Judoka bei den Paralympischen Spielen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, guten Start ins neue Schuljahr und bleibt unschlagbar ehrlich.